worauf du dich verlassen kannst. Missio Camp 2016. Andy Weiß spricht zum Thema Aufstehen.
Liebe Freunde, zwei Menschen treffen sich auf einer Straße. Und dann sagt der eine zu dem anderen, wie geht's dir denn so? Und dann sagt der andere, ah, nicht so gut, meine Oma ist gerade gestorben. Dann sagt der, ach, es tut mir aber leid für dich, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Dann sagt er, ja, warte, ich bin ja noch nicht fertig, es geht weiter. Also meine Mutter ist ins Krankenhaus gekommen und der Arzt hat bei dir eine schlimme Diagnose diagnostiziert. Und dann sagt er, boah, das tut mir wirklich leid für dich. Aber ganz ehrlich, es hätte wirklich schlimmer kommen können. Dann sagt er, ja, es ist auch schlimmer gekommen. Mein Sohn ist ins Krankenhaus gefahren, weil das so ganz schnell gehen musste, mit dem Rad, ist vom Laster überrollt worden. Dann sagt er, ja, das ist ja furchtbar, aber ganz ehrlich, es hätte schlimmer kommen können. Er sagt, Entschuldigung, hast du mir gerade zugehört? Hast du mir wirklich gerade zugehört, was ich dir erzählt habe? Was hätten da noch schlimmer kommen können? Da sagt der andere, ja, es hätte mir passieren können. Wir haben uns gestern Abend über das Hinfallen unterhalten. Wir haben uns gestern überlegt, wie ist das denn eigentlich hinzufallen? Und das Spannende ist, beim Hinfallen, wenn wir uns darüber Gedanken machen, da gibt's kein, es hätte mir oder dem anderen passieren können und mir ist etwas nicht passiert, sondern das verbindet uns. Wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, dann reden wir von der Gemeinschaft der Heiligen, an die wir glauben. Und ich glaube, bevor wir verstehen können, was es bedeutet, in der Gemeinschaft der Heiligen zu leben, müssen wir, glaube ich, erstmal verstehen, was es bedeutet, eine Gemeinschaft der Sünder zu sein. Eine Gemeinschaft der Gescheiterten zu sein. Eine Gemeinschaft von Menschen zu sein, die eines miteinander verbindet, sprich, dass sie sich jeden Tag immer wieder neu blutige Nasen holen, an die Grenzen kommen. Momente in ihrem Leben haben, in denen sie das, was sie sich vorgenommen haben, nicht schaffen. Dass ihnen das nicht gelingt. Das verbindet uns. Und trotzdem, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube, dass dieses Hinfallen uns verbindet, aber dass dieses Hinfallen nicht das ist, was uns allein verbindet, sondern ich glaube, dass wir einen Gott haben, der uns heil macht. Ich glaube, dass wir einen Gott haben, der uns gesunden lässt. Ich glaube, dass uns auch das verbinden darf, dass wir einen Gott haben, der uns aufhilft. Dietrich Bonhoeffer schreibt, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir gerade brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und unsere Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Habt ihr das gehört? Es ist wichtig, dass wir auf die Nase fallen. Es ist wichtig, denn ich glaube, schreibt Bonhoeffer, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Glauben wir, dass Gott selbst das Dunkelste unseres Lebens zum Guten verwandeln kann? Glauben wir, dass Gott selbst die blutigste Nase, selbst die größte Krise, selbst die größte Schuld, die größte Schwierigkeit zu etwas verwandeln kann, dass es uns dient, unserem Nächsten dient, Gottes gutem Reich dient? Hinfallen, das war unser Thema gestern. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie ist das, wenn Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt? Wie ist das, wenn Jesus erzählt und gar nicht moralisch erzählt, was der alles gemacht hat? Ihr erinnert euch an den Alkohol und die Prozessanten und was auch immer alles. Sondern wenn Jesus das Endergebnis von Sünde erzählt, nämlich die Entwertung eines Menschen. Der verlorene Sohn, der bei den Schweinen sitzt und sagt, ich bin es nicht wert. Das ist Sünde, das Ergebnis eines Verhaltens, die Ursache. Der Moment, wo wir glauben, etwas, was wir Gutes getan haben oder etwas, was wir Schlechtes getan haben, hätte Einfluss auf den Wert, den Gott uns zuspricht. Ich glaube, das ist die größte Sünde, dass wir glauben, wir könnten an dem Wert, den Gott uns zuspricht, im positiven wie im negativen Sinn irgendetwas drehen. Und wir kamen an den Punkt, dass wir gesagt haben, naja, es gibt schlechte Dinge, die wir tun. Ungute Dinge. Dinge, wo wir schuldig werden, an Gott schuldig werden, an unserem Nächsten schuldig werden, an uns selber schuldig werden. Aber schuldig werden und Schuld auf sich laden, muss nicht immer nur aktiv etwas Schlimmes tun bedeuten. Schuld ist etwas zu unterlassen. Mindestens im gleichen Maß. Dann nicht zu reden, wenn ich reden sollte. Dann nicht zu lieben, wenn ich lieben sollte. Dann nicht den Mund aufzumachen, wenn alle anderen schweigen. Dann nicht ein Zuhause zu bieten für Heimatlose. Heute habe ich eine Geschichte mitgebracht, die ist auch ganz spannend. Sie zeigt uns, wie gefährlich wir manchmal mit Gott umgehen. Wir versuchen uns rauszuwinden, aber trotz alledem, es hilft nichts. Heute ist es sportlich, und das ist komisch, dass ich das sage, aber heute wird sportlich aufstehen. Ja. Aufstehen. Hinfallen war gestern, heute heißt es aufstehen. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Mal schauen, vielleicht, ich glaube, ihr kennt sie auch. Johannes 11, wer mitlesen mag, es ist die Geschichte von Lazarus. Es war aber einer krank. Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du liebst, der ist krank. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit entfernt, und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus kommt, ging ihm entgegen, Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, das, was du von Gott bitten magst, Gott dir auch geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, am Tag der Auferstehung, am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, der wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Lehrer ist da und er ruft dich. Als jene es hörte, steht sie schnell auf und geht zu ihm. Jesus aber war noch nicht mal im Dorf angekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Hause waren, sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dorthin kommt, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, wurde er im Geist erzürnt und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Und sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh dir das an. Und Jesus weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden auftat, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft, es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nimmt den Stein weg. Die Schwestern des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn es sind 4 Tage. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahmen nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich allezeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei, löst ihn von seinen Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten nun an ihn. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten, was Jesus getan hatte. Vater, ich bitte dich, dass du uns unsere Ohren öffnest. Dass du unsere Ohren öffnest, damit wir hören können, wie deine Jünger hören. Ich bitte dich, dass du unseren Mund auftust, damit wir so reden, wie deine Jünger und Jüngerinnen reden. Und ich bitte dich, dass du uns nicht nur hören lässt, nicht nur reden lässt, sondern dass wir einen guten, hoffnungsvollen, gesunden, heilsamen Glauben von dir geschenkt bekommen, der hört, der darüber spricht, aber der auch danach lebt und handelt. Amen. Fünf kleine Momente für alle, die mitzählen wollen und wissen, wie lange es noch dauert. 5 kleine Momente schauen wir uns an. in diesem ach so langen Text? 5, ihr könnt mitzählen, die Hand runter, wenn die Hand weg ist, ist Schluss. Ja? Erster Moment in dieser Geschichte, wir tauchen ein. Brauche ich nur noch mal erzählen, ihr habt zugehört, alles ist geschehen. Sie haben sich so gesehen, Jesus kommt, macht ihn gesund, ist nicht passiert. So, erster Moment. Martha sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst. Wenn wir herkommen aus der Frage, wie ist das eigentlich? Wie gehen wir, wenn wir schon hingefallen sind, mit dem Aufstehen um? Dann ist es ganz spannend und manchmal ganz typisch menschlich, wie wir mit unserem Hingefallensein umgehen. Gestern hat sich der verlorene Sohn in seiner Schuld gebadet. In seinem Selbstmitleid gebadet, saß er bei den Schweinen, hat gesagt, ich bin's nicht wert. Wie soll jemand auf die Beine kommen, der nicht weiß, was er wert ist? Heute kommt ein neuer spannender Aspekt dazu, auf dem Weg des Aufstehens, was uns abhält, anderen die Schuld zu geben. Kennt ihr das? Das Leben im Konjunktiv? Wenn, dann? Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre alles anders gekommen. Meine Frau lacht mich immer aus, wir sind beide Leute, die gerne arbeiten oder gerne was tun und machen und die lacht mich immer aus, wenn ich sage, also wenn das Projekt jetzt vorbei ist, dann wird's ein bisschen ruhiger. Ja? Wir sind jetzt seit, vor 3 Tagen hatten wir unseren 15. Hochzeitstag, inzwischen macht sie nur noch so und weiß, ich kenne dich doch, komm, red du nur. Ja? Wenn dann, kennt ihr das? Wenn ich in einem reicheren Elternhaus aufgewachsen wäre. Dann könnte ich mir das und das leisten. Wenn mir meine Eltern das und das ermöglicht hätten, dann könnte das sein. Wenn Gott mir das und das geschenkt hätte, dann. Wenn ich mehr Geld hätte, dann würde ich auch mehr spenden. Wenn der Fritz mich berufen hätte, dann wäre ich in die Mission gegangen. Wenn ich weiß nicht, was euch einfällt. Ja. Wenn, dann. Kennt ihr das aus eurem Leben? Leben im Konjunktiv. Wenn, dann. Und wir geben all die Verantwortung, die Gott uns in die Hand gibt mit unserem Leben. Die Verantwortung, die wir haben, solange wir atmen. Die Verantwortung, die wir haben, solange wir leben. All diese Verantwortung geben wir zurück. An Gott. Wir geben die Schuld unseren Eltern. Wir geben die Schuld unseren Gemeindeleitern, wir geben die Schuld unseren Hauskreisleitern, wir geben die Schuld unseren Partnern, wir geben die Schuld unseren Kindern oder unserem Arbeitgeber. Irgendjemand fällt uns schon ein. Wenn, dann, ja, dann würde es besser laufen. Viktor Frankl hat mal gesagt, nicht wir sind die Menschen, die Gott fragen, was denn der Sinn unseres Lebens ist. Nicht wir fragen Gott, und sagen, Gott, lass es endlich blitzen und zeig mir, wenn es blitzt, dass ich dort und dort in die Mission gehen soll oder dass das und das mein Auftrag ist oder dass ich das und das tun soll. Das ist es nicht. Er sagt, es ist genau andersrum. Gott befragt uns. Das Leben befragt uns. Was hast du eigentlich mit deinem Leben gemacht? Und wisst ihr was? Wir werden am Ende unseres Lebens unser Leben verantworten müssen. Und ich persönlich habe keine Angst vor Gott zu treten. Ich habe keine Angst. Ich habe sie Gott sei Dank irgendwann mal verloren. Ich habe keine Angst vor, auch wenn ich glaube, dass es spannend sein wird, Gott zu begegnen. Aber ich habe keine Angst, Gott zu begegnen. Wisst ihr, was mir viel mehr Sorge macht? Am letzten Tag meines Lebens mir selber Rechenschaft geben zu müssen. Ich habe keine Angst vor Gott. Ich glaube, das wird ein spannender Moment, sich vor Gott verantworten zu müssen. Was hast du mit deiner Lebenszeit gemacht? Was hast du mit deinem Geld gemacht? Was hast du mit deinen Gaben gemacht, mit deinen Fähigkeiten? Aber ich glaube, dass Gott kein Hinrichter ist, kein Kaputtrichter ist, sondern ich glaube, dass Gott ein Aufrichter ist. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das selber zutrauen kann, wenn ich am Ende meines Lebens, am letzten Tag mich befragen werde. Andi, was hast du mit deinen Gaben gemacht? Was hast du mit deiner Zeit gemacht? Was hast du mit den Geschenken gemacht, die dir gegeben wurden? Wenn, dann? Wie oft geben wir anderen die Schuld? Wie oft sind andere Menschen? Wie oft ist Gott oder andere Umstände unsere Ausrede? Ja, wenn das so wäre, dann würde ich es ja machen. Ich glaube, am letzten Tag unseres Lebens werden wir uns selbst erstmal befragen müssen. Wir hatten ganz spannende Hörmaterialien bei uns in unserer sehr frommen Familie zu Hause und eine Schallplatte kann ich mich ganz gut erinnern, das hieß glaube ich irgendwie so das jüngste Tag des jüngsten Gerichts oder so. Und dann war ein Moment, da wurde ein Mann auf, was waren das, 45 Minuten ist glaube ich auf so eine Schellackplatte gegangen, oder? Wer weiß das noch? So, 45 Minuten. 45 Minuten wurde ein Mann nach Strich und Faden fix und fertig von Gott gemacht. So wie man es aus schlechten amerikanischen Filmen kennt. So die Lampe auf, wo waren sie Dienstagabend 17 Uhr? Was ist denn das für ein Bild von Gott? Was ist denn das für ein Bild von Gott? Wie soll denn ein Mensch, der am Boden liegt, mutig aufstehen können, wenn er das nicht aus Freude tut, weil Gott ihm aufhilft, sondern wenn er das aus Angst macht? Wie soll denn ein Mensch, der gefallen ist und denkt an den Clip von gestern Abend, dieser Läufer, der am Boden ist, wie soll denn jemand, der gefallen ist, aufstehen, wenn er sagt, auch jetzt muss ich mich aber zusammenreißen, denn sonst kriege ich, weil ich ja eh schon gefallen bin, am Ende der Ziellinie auch noch einen Anschiss. Was ist denn das für ein Bild, das wir von Gott haben? Wenn, dann. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Ich glaube, Gott ist ein Richter. Aber Gott ist ein gerechter Richter, Gott ist ein Aufrichter. Und ich glaube, wir werden Rechenschaft ablegen müssen für das, wie wir unser Leben gelebt haben. Aber Gott ist doch kein masochistischer Irgendwer. Gott hat doch kein Gefallen an jemand, der gefallen ist, ihn dann auch noch fertig zu machen. Gott will doch, dass wir leben. Gott will doch, dass wir laufen, unseren Lebenslauf. Das will doch, dass wir auf unsere Lebensspur kommen. Herr, wenn du hier gewesen wärst, na dann wäre alles besser gekommen. Und ihr merkt, die Schwestern sind sich relativ ähnlich, auch wenn Martha und Maria unterschiedliche Leute sind, sehr, sehr unterschiedliche Leute sind, aber das ist ganz klar. Im Anklagen sind sie beide ganz gut. Ich unterlasse jetzt einen Macho-Spruch, dass das jetzt jeweils zwei Frauen sind, aber danke Fritz, ich komme nachher zur Seelsorge zu dir. Der erste Punkt ist, wie können wir eigentlich aufstehen, wenn wir eigentlich immer aus der Anklage rausgehen, wenn wir die Schuld anderen geben? Der zweite Punkt ist, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und dann sagt die Martha, ja, klar, wissen wir. Das war damals übrigens gar nicht so klar, wenn wir das leben. Das war gar nicht so klar, dass für alle klar war, ach, wir glauben an die Auferstehung der Toten. Es gab Gruppen, die glaubten das, es gab Gruppen, die glaubten das nicht. Martha gehörte zu der Gruppe, die glaubte das und hat sie gesagt, natürlich glaube ich das. Wenn du sagst, der wird auferstehen, der Lazarus, keine Frage, da sind wir dabei. Irgendwann, sagt sie. Da gibt es diesen Tag, diesen am letzten Tag, da wird er auferstehen. Und dann sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, der wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Kennt ihr diese Momente, dass wir sagen, ja, ja, Gott wird handeln. Und wir glauben das und wir besingen das in Liedern und eines Tages wird uns Gott befreien. Und wir leben immer unser Leben in diesem Eines-Tages-Glauben. Irgendwann wird es gut werden. Eine meiner liebsten Bibelstellen ist die Offenbarung 21. Gott wird abwischen alle Tränen und da wird sein kein Leid mehr, kein Geschrei. Und ich freue mich so, wenn wir das mal greifen können. Und ich glaube, dass das kommen wird. Aber ich frage mich gleichzeitig, ist da nicht eine große Gefahr drin, wenn wir unser Herz, unser Handeln, unser Glauben, unser Dasein, unser Leben immer auf irgendwann projizieren? Ist die Gefahr nicht, wenn wir uns immer nur treffen und uns darüber austauschen, wie schön es irgendwann mal sein wird, dass wir immer nur im Morgen leben, irgendwann dann leben, irgendwann im Irgendwann leben? Ja, ich glaube, dass wir auferstehen werden, dann am Tag, wenn es dann soweit ist. Und Jesus sagt, heute und jetzt beginnt die Auferstehung. Heute und jetzt handle ich. Heute und jetzt entsteht Leben. Neues Leben. Da geht die Martha immer noch nicht mit. Das kann sie nicht glauben, das geht nicht. Also Taktik 1 hat nicht funktioniert, anderen die Schuld geben hat nicht funktioniert. Es auf den Tag, irgendwann Tag X zu verschieben, hat auch nicht funktioniert. Jesus bleibt hartnäckig. Nein, 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 das machen wir weiter. Du wirst heute sehen, wie Gott handelt an deinem Leben. Dritte Variante der Martha, sie sagte, schau mal, guck mal an, der stinkt schon. Und in diesem Satz steckt eine ganz große, spannende Tiefe drin. Kennt ihr das, Menschen um euch herum? Ich meine, den habt ihr das vielleicht noch nie so gesagt. Wir waren mal ach doch, schon, ja? Naja, im Missio Camp ist es was anderes. Wir waren mal mit unseren Konfis auf Confidence hieß das, was waren eine Münchner Gemeinde und ein paar Augsburger Gemeinden und die haben sich am Anfang nicht so ganz verstanden und dann hieß es immer, die Augsburger stinken, ja, also da, es war die Form zu sagen, wir müssen noch viel Vergebung leben, ja, so. Kennt ihr das, dass ihr das zu einem Menschen sagt? Vielleicht nicht in dem Wortlaut, aber kennt ihr das, dass es heißt, du bist für mich gestorben? Dich gibt's für mich nicht? Wisst ihr was, auch unter Partnern, sich irgendwelche Schimpfnamen zu geben, ist immer noch beziehungswertvoller, als zu sagen, du bist für mich gestorben. Dich gibt's für mich nicht. Und ich frage mich nicht nur für unsere Beziehungen, die wir miteinander leben, als unter Freundschaften, unter Partnerschaften, in Ehen, sondern auch in der Art und Weise, wie wir innerhalb als Geschwister miteinander umgehen, in Gemeinden miteinander umgehen. Kennen wir das, dass wir sagen, du bist für mich untouchable, dein Leben ist für mich irrelevant, du bist für mich gestorben, ich ignoriere dich, dich fasse ich nicht an, Entschuldigung, du bist mir zu viel Welt in meiner Nähe. Wir switchen mal schnell zu einer anderen Geschichte, die ihr auch kennt. Das war ganz, ganz spannend. Jesus erzählt mal die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Kennt ihr? Ja, wird überfallen, liegt am Boden blutend. Und im Kindergottesdienst habt ihr tausendmal die Geschichte gehört, wie hartherzig diese Leute sind. Da kommt ein Levit vorbei, da kommt ein Priester vorbei. Hartherzige Leute, böse Leute und Leute, wir brauchen noch ein weiches Herz. Das ist gar nicht der Hintergrund dieser Geschichte. Jemand, der geblutet hat oder jemand, der tot war, der war unrein. Und wenn da dieser Priester in dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter vorbeikommt, dann ist das eine ganz andere Dimension als nur eine Hartherzigkeit. Sondern da gibt's Priestergeschlechter und dann wurde eingeteilt, wer hat Tempeldienst. Und dann hatte jeder so einmal im Jahr einen Tempeldienst und dann hat er sich aufgemacht und ist nach Jerusalem gezogen. Und das war eine lange Reise und dann ist er auf dem Weg dorthin nach Jerusalem, diese Zeit werde ich im Tempel dienen. Hätte der diesen halbtoten Mann, blutend, schmutzig, dreckig, angefasst, dann waren das die religiösen Gesetze, dass dieser Priester sich entweiht hätte. Er hätte gar keinen Dienst mehr tun dürfen. Oder der Levit, hätte der hingefasst, hätte der ihn aufgehoben, dann hätte der 7 Tage keine rituellen Handlungen mehr durchführen dürfen. Was Jesus erzählt, ist nicht irgendeine komische Hartherzigkeit. Komm, seid mal netter, verteilt mal Sonnenblumen, ist alles wunderbar. Sondern was Jesus sagt, guckt mal, was ihr macht, wenn ihr glaubt, ihr könnt Religion instrumentalisieren. Guckt mal, was ihr macht, wenn ihr meint, wir halten nur Gebote ein und dann wird alles gut. Wenn ihr wirklich wollt, dass das, was euch geschenkt wurde an Liebe Gottes, an Gnade Gottes, an Neuanfang, an Rettung, dann müsst ihr in Jesu Fußstapfen steigen und das bedeutet, sich die Hände schmutzig zu machen. Herr, er stinkt schon. Sind wir bereit, uns die Hände schmutzig zu machen? Oder dürfen unsere Hauskreise, unsere Gemeinden, unsere Momente, wo wir uns treffen, nur klinisch reine Momente sein? Und jeder muss mindestens 14 Feiert-Jesus-Lieder auswendig vorwärts und rückwärts singen können und Vater Unser in 14 verschiedenen Sprachen aufsagen können. Und dann ist das so die Testlatte, ob jemand dazugehören darf oder nicht. Unser Papst, sage ich immer, hat ein wunderschönes Bild gesagt. Er hat die Kirche als Lazarett bezeichnet. Was für ein Bild. Und die gleiche Frage hinterher, sind unsere Gemeinden Lazarette? Nein. Dürfen unsere Gemeinden Lazarette sein? Dürfen Menschen, die sich blutige Nasen geholt haben, dürfen Menschen, die gescheitert sind, Menschen, die für tot in dieser Gesellschaft erklärt sind, Menschen, die kaputt sind, Menschen, die nicht mehr wissen, wo es lang geht, dürfen die ein Zuhause finden? Und mit Zuhause meine ich nicht, dass sie den Quotenstamm an Patienten auffüllen in der Gemeinde. Weil es ja immer ein paar guten Menschen braucht, die wiederum andere betreuen müssen in der Gemeinde. Nur um sich selber ein bisschen besser zu fühlen. Und das habe ich jetzt gerade nicht als Scherz gemeint, sondern das ist Fakt in vielen Gemeinden. Menschen, die sich dran aufgeilen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, dass sie ihre betreuungswürdigen Personen haben. Und das meine ich so, wie ich sage. Und das finde ich maßlos traurig. Dürfen Menschen in unsere Gemeinden kommen und dürfen diese Menschen trotz der blutigen Nase ihren Wert, ihr Können, ihre Würde zugesprochen bekommen. Die Herrlichkeit Gottes, ich habe es gestern Abend im Konzert gesagt, ist der Aufrechtgehende, der aufgerichtete Mensch, der nach oben blickt. Dürfen Menschen in unsere Gemeinden kommen und werden sie aufgerichtet? Kriegen sie die Würde zugesprochen? Herr, er stinkt schon. Ich bin ganz ehrlich, oft erlebe ich es anders. Zwar nicht im Reden, aber manchmal in der Kaltherzigkeit. Der vierte Moment. Jesus sagt, löst ihm die Binden. Und jetzt wird's spannend. Jesus tut ein Wunder. Und der Weg dieses Wunders geht über menschliches Zutun. Löst ihm die Binden. Zu mir kam ein junger Mann in die Beratung, der war, ich weiß nicht, wie alt er war, also mein Alter, also muss er jung gewesen sein, junger Mann in die Beratung. Und normalerweise, wenn Männer oder männliche Wesen zu mir kommen, dann ist das oft so, wenn man so fragt, ja, erzähl mal, beschreib mal dein Leben oder was über was wollen wir denn sprechen, dann kommen Männer meistens oder Jungs so, die kommen so, also mein Haus, mein Auto, mein Garten, das bin ich, ja, so. Der junge Mann, sehr junge Mann, kam fast ähnlich, mein Haus, mein Auto, mein Garten, aber anders. Der hat gesagt, pass auf, weil ich gesagt habe, erzähl mal, was bedrückt dich oder was kann man reden? Er sagte, pass auf, ich bin zu dick, ich bin faul, ich stinke. Und er hat die Liste noch weitergeführt. Ich sehe mich jetzt nicht so in der Lage, das Äußere besonders gut von Männern beurteilen zu können. Bei Frauen gelingt mir das leichter. Aber Männer, ich weiß nicht, ich kann nicht beurteilen, ob ein Mann schön ist oder nicht. Das vielleicht, wenn ich in den Spiegel schaue, aber es ist wieder so anders. Aber grundsätzlich fällt es mir schwer zu beurteilen, ob das jetzt ein schöner oder nicht. Ich frage da meine Frau immer. So, findest du? Ja, so gut. Ja. Und ich fand aber nicht, dass der jetzt groß irgendwie anstrengend irgendwie gerochen hat oder so. Und hatte er mich nicht auch noch gerade beim Gespräch erzählt, dass er ein Abendstudium neben seinem Beruf macht? Ich fand auch nicht, dass er dick war. Und dann habe ich gesagt, sag mal, woher weißt du denn das, dass du dick bist, dass du stinkst, dass du faul bist? Ja, das weiß ich doch, das sehe ich doch. Habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Und dann haben wir angefangen, ich mache das ein bisschen kürzer, wir haben angefangen zu sammeln, woher diese Aussagen kommen. Und haben erstmal alle Aussagen auf dem Papier geschrieben. Und dann habe ich gesagt, wer hat es denn dir gesagt? Und dann hat das lang gedauert, über 3, 4, 5 Treffen gedauert, bis wir an den Kern dieser Aussagen, an den Wurzeln dieser Aussagen gekommen sind. Da war sein Vater. Da war sein Vater, der selbst seine Arbeit verloren hat, der arbeitslos war und der gesagt hat, du bist faul. Was war die Aussage dahinter? Die eigentlich liebevolle Aussage dahinter war, Junge, streng dich an, ich will nicht, dass es dir so geht wie mir. Aber er hätte es doch nur einmal so gesagt. Die Aussage war, du bist faul. Da war sein Bruder, der magersüchtig war, der jeden Tag zu seinem Bruder gesagt hat, du bist zu dick. Und so weiter und so fort. Nacheinander haben wir einen Satz gefunden, mit dem er fest überzeugt war und durchs Leben ging, dass das auf ihn zutrifft. Liebe Freunde, mit welchen Glaubenssätzen lauft ihr durch euer Leben? Was hat man euch gesagt? Dass ihr zu jung seid, zu dumm seid, zu irgendwas seid, zu unfähig seid? Wie sollen wir denn aufstehen können, wenn wir mit diesen Glaubenssätzen rumlegen? Gott spricht uns neu zu, du bist nicht zu jung. Du bist nicht zu alt. Du bist nicht zu arm. Du bist nicht zu wenig begabt. Du bist hochbegabt. Du bist fähig. Und deshalb lass dich befähigen. Löst ihm die Binden. Wo ist es an der Zeit, dass wir uns gegenseitig die Binden lösen, die Bindungen lösen, die Aussagen, die wir auf Menschen gelegt haben und die wie große, feste Überschriften über dem Leben anderer Menschen stehen und aus diesen Bindungen aus den Menschen dann nicht mehr rauskommen. Wo ist es unsere Aufgabe, am Wunderwerk Gottes mitzuhalten und Menschen in unseren Aussagen zu befreien? Und der fünfte Moment ist Jesus, der spricht. Und das ist so spannend zu sehen, wenn in der Bibel was passiert, dann wird geredet. Das finde ich toll. Heute Morgen war Evangelium Bibel TV war da und ich hatte die Aufgabe, eine Minute lang was zu sagen. Und ich habe 3-mal gehört, Andi, du musst mehr sagen. Das war für mich Evangelium. Ich bin nie auf eine Minute gekommen. Es hat mir noch nie jemand gesagt, Andi, du musst mehr reden. Ja, fand ich toll. Ihr müsst mal gucken, wenn in der Bibel was Großartiges passiert, dann wird geredet. Am Anfang, als Gott die Welt ins Leben ruft, dann er spricht. In Johannes heißt es, und das Wort wurde Fleisch. Gott macht Versprechen wahr. Da ist nicht einfach nur was Nettes in den Raum geworfen, sondern da passiert was. Da entsteht was, da sieht man, Gott handelt wirklich. Lazarus kommt raus, löst die Festlegung. Jesus löst die Festlegung auf, Lazarus komm raus. Was, der ist doch tot. Oder zur Tochter des Jairus sagt er, das Mädchen ist nicht tot. Zu dem Gelähmten sagt er, nimm dein Bett und geh. Lazarus, komm raus. Lassen wir es zu, dass die Überschriften, die von irgendwelchen Menschen über unser Leben gelegt werden, und wurden und die wir vielleicht schon seit vielen Jahren in unserem Leben mittragen, dass Jesus uns sagen kann, du bist nicht so. Du bist nicht so und lass es zu, dass es dir Gott zuspricht. Ich glaube, das müssen wir immer neu für uns selber durchbuchstabieren und zwar nicht nur aus Egoismus, nicht nur, weil es nur um uns geht, nicht nur, weil es um unser Leben geht, sondern ich glaube, weil nur so können unsere Gemeinden zu Orten werden, wo wir das leben. Ich habe mit einem Wort von Dietrich Bonhoeffer begonnen und ich möchte mit einem Wort von Dietrich Bonhoeffer schließen. Dietrich Bonhoeffer schreibt, wir brauchen ein erneuertes Christentum. Wir brauchen ein erneuertes Christentum, denn unsere Welt ist mündig geworden. In einer modernen Welt muss Religion vor allem ein Ziel haben. Wir müssen unsere Not und unser Leid zu teilen lernen. Und damit auch das Leiden Gottes in einer gottlosen Welt. Wir brauchen viel mehr als eine Religion der frommen Worte. Wir brauchen Glauben und in seinem Zentrum brauchen wir Jesus Christus. Wahres Christentum heißt, teile des anderen Schmerz. Wir können den Tag nicht voraussagen, an dem berufene Menschen das Wort Gottes wieder so aussprechen, dass sich die Welt darunter erneuert und verändert. Aber wenn dieser Tag kommt, dann wird es eine neue Sprache sein. Vielleicht eine ganz unreligiöse Sprache, aber eine befreiende und eine wirklich erlösende Sprache. So wie die Sprache Jesu. Sie wird die Menschen entsetzen. Sie wird die Menschen entsetzen durch ihre Gewalt. Diese Sprache einer neuen Wahrheit verkündigt den Frieden Gottes mit der Welt. Liebe Freunde, wenn Gott spricht, dann ist es gewaltig. Weil Gott uns löst von unseren Bindungen, weil Gott uns löst von unseren Aussagen, von unseren Überschriften. Und ich glaube, weil wir erlöst werden, dürfen wir andere Menschen erlösen, frei machen von dem, wo wir Menschen festhalten. Wir wollen miteinander beten. Vater, hab Dank, dass du uns zeigst, wie wir täglich sterben und täglich neu auferstehen können. Lebendiger Gott, du bist ein Gott, der ins Leben ruft. Und ich bitte dich, dass du jeden einzelnen Menschen heute neu rufst. Und ich möchte mich neu rufen lassen, dort, wo Dinge abgestorben sind. Dort, wo Dinge alt geworden sind, wo Dinge eingeschlafen sind. Vater, du siehst, wo wir Ausreden suchen, wo wir dir die Schuld geben, wo wir anderen die Schuld geben. Du siehst, wo wir andere verachten, wo wir andere für tot erklären. Lebendiger Gott, du bist die Auferstehung, denn dein Sohn ist die Auferstehung. Hilf uns nicht nur irgendwann an die Auferstehung zu glauben, als große Hoffnung, die uns verbindet, sondern hilf uns täglich neu aufstehen zu lernen, mitten im Leben. Das bitten wir dich durch deinen heiligen guten Geist, den Tröster, der erneuert und der erbaut. Amen.
Mehr Informationen zum Missio Camp gibt es auf missio-camp.de. Missio Camp. Dabei sein ist alles.